Silvester gab es bei uns in der Gemeinde eine Lotterie. Man konnte Bibelverse ziehen. Das ist die einzige Lotterie, die ich empfehlen kann. Da ist nämlich jedes Los ein Treffer. Es gibt keine Nieten. Ich habe einen Bibelvers gezogen, der mich seitdem begleitet. In dunklen Stunden strahlt ein Licht für jeden, der dem Herrn gehorcht und selbst voll Güte und Erbarmen ist. Ich saß Silvester da und konnte eins gebrauchen: Zuspruch, Zuspruch, Zuspruch und vielleicht noch ein bisschen Zuspruch. Und dann kam so ein Vers, also mal kurz, Jesus sagt, ich bin dein Licht, aber benimm dich. War wie der Faust auf den Topf oder wie man das so nennt, es passte mittendrin rein. Ich liebe die Psalmen, denn diese Psalmen, kann ich mal das Bild haben? Ja. Psalmen sind Gebete, aber in diesen Gebeten passiert ganz viel. Da öffnet ein Mensch sein Herz vor Gott und dann passiert etwas, dass Gott in dieses Gebet hineinredet. Manchmal kann man das sehen, dass die Sprache wechselt. Da ist nicht mehr der Beter, der betet, sondern Gott redet dadurch. Und manchmal gibt es auch klare Weisungen, was man tun soll und tun kann. Hast du ein Bild für mich? Ja, genau. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Psalm, Psalm 97, den möchte ich einmal vorlesen und dann schauen wir uns das mal ein. Und wenn du hier sitzt und möchtest Zuspruch, Zuspruch und Zuspruch, dann ist vielleicht der Zuspruch hier in dem Psalm auch drin und vielleicht sagt Gott, du kannst aber mehr, steh auf, mach dein Kreuz gerade und geh. Also die Psalmen und ich fange an mit Psalm 97. NGÜ heißt Neue Genfer Übersetzung. Der Herr ist König, die ganze Erde soll in Jubel ausbrechen. Auch die vielen Inseln sollen sich freuen. Dichte Wolken und Dunkelheit umgeben ihn. Gerechtigkeit und Recht, darauf gründet sich sein Thron. Verzehrendes Feuer geht ihm voraus und erfasst seine Feinde ringsum. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erbebt. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Erde. Der Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Beschämt werden alle dastehen, die Götzenbilder verehren, alle, die sich mit Stolz auf ihre falschen Götter berufen. Alle Götter werden sich vor Gott niederwerfen. Die Stadt Zion hört es und freut sich, ja, alle Städte in Juda jubeln laut über die gerechten Urteile, die du, Herr, vollstreckst. Denn du, Herr, bist der höchste Herrscher über die ganze Erde. Hoch erhaben bist du über alle Götter. Ihr alle, die ihr den Herrn liebt, verabscheut das Böse. Er bewahrt das Leben derer, die sich treu zu ihm halten. Aus der Gewalt Gottloser, der gottlosen Verbrecher wird er sie retten. Ja, wer Gottes Willen tut, über dem wird das Licht aufstrahlen und die Freude wird alle erfüllen, die von Herzen aufrichtig sind. Freut euch über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt. Ein Blick auf Gott. Gott ist der Herr der ganzen Welt. Der Herr ist König. Es sieht oft so aus, als ob es nicht so ist. Und im Moment sieht es mal wieder ganz besonders so aus, als ob es nicht so ist. Genug Gründe, um an Gottes Königtum zu zweifeln. Zweifel sind immer fix da. Sie lassen sich auch schwer vertreiben. Sie sind nicht gut für uns. Für unseren Kopf sind sie nicht gut. Für unseren Körper sind sie nicht gut. Sie durchsäuern und übersäuern unser Leben. Wie kann man also diese Aussage, der Herr ist König, so richtig deutlich machen, dass sie uns auch auferbaut? Der erste Weg ist die gute alte Trotzphase. Gott ist König, basta. Hält. Manchmal ein paar Stunden montagsmorgens verraucht. Gehen wir einen anderen Weg, den Weg der Psalmen. Der ist anders, indirekter, aber führt direkt zur Größe Gottes, weil wir merken, wir haben es mit Gott zu tun. Alles, aber auch alles wird mit Gott besprochen. Wir sollen auch die tiefsten Zweifel, die mörderischsten Gefühle, die größte Scham, die tiefste Traurigkeit vor ihm aussprechen. Und dann sollen wir Gott loben für alles Gute, Gott danken für alles Gute und ich sage Gott grundlos loben. Selbst wenn ein Mensch bis zum Hals im Dreck steckt, ist der Mund immer noch frei. Den kann man nutzen zum Schreien, Fluchen und was auch immer. Oder man nutzt ihn und sagt, ich stecke bis zum Hals im Dreck, aber ich lobe dich trotzdem. Grundlos quasi. Hier passiert etwas, wo ich mich ernst nehme mit meinen Gefühlen, wo ich Gott ernst nehme, unsere Beziehung ernst nehme und ihn ganz an mich ranlasse. Und ich werde dadurch nicht in irgendeinen Himmel erhoben, sondern ich sehe erstmal die Realität, wie Gott sie sieht. Mein Horizont wird weit. Die Zweifel treten in den Hintergrund. Gott ist König und er hat einen viel weiteren Blick, als ich den je haben werde. Man muss sehen, diesen Psalm hat ein kleines Volk gebetet, das von allen Seiten bedroht war durch übermächtige Feinde. Als Christen bekennen wir auch, dass Jesus der Sohn Gottes und der Herr der Welt ist. Der dreieinige Gott hat die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in der Hand. Und trotzdem haben wir den Eindruck, es ist eine Minderheit, die das irgendwie erwartet. Jesus sagt, dass das so ist auf dieser Welt und dass vieles offenbar wird in Zukunft. Und deswegen ist dieser Psalm nicht nur eine Beschreibung der Wirklichkeit, dass Gott da ist, sondern eine Prophetie, dass sich das einmal zeigen wird. Übrigens in Philipper 2, in dem Christus-Hymnus, in dem Lied darüber, dass Christus auf diese Erde hinein herunterkommt, endet es auch damit, dass sich alle Mächte vor Gott einmal beugen müssen. Das ist die Perspektive. Die ganze Erde soll in Jubel ausbrechen, auch die vielen Inseln sollen sich freuen. Und jetzt gibt es da so ein paar merkwürdige Verse. Dichte Wolken und Dunkelheit umgeben ihn. Ist das irgendwie Lob Gottes? Auch wenn wir Gott als den Herrn anbeten, bleibt die Verborgenheit Gottes weiterhin da. Ein Grund zur Anfechtung. Jesus ist der Herr, das glauben wir, aber es ist unter scheinbarer Ohnmacht verborgen. Es sieht so aus, als ob alle möglichen menschenfeindlichen Mächte und Kräfte sich austoben können und Gott tut nichts. Martin Schleske, der Geigenbauer, sagt einmal, der hat immer so ein paar kryptische Sätze, die muss man zweimal lesen, aber ich finde die immer zielgenau. Manchmal stehen hinter den weißen Vorhängen die Teufel. Und hinter den Dunklen die Engel. Wir werden oft getäuscht und deswegen brauchen wir Christus, wir brauchen seinen Geist, um zu sehen, wo er wirklich ist. Und deswegen dürfen wir uns nicht irre machen, wenn Gott sich verborgen hält oder wenn uns etwas als Licht entgegentritt, weil es nicht Licht Gottes ist. Also wir brauchen Gott. Ja, verzehrendes Feuer geht ihm voraus und erfasst seine Feinde ringsum. Gott grillt seine Feinde, das wäre die aktuelle Fassung. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erbebt. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn der ganzen Welt. Der Himmel verkündet, dass Gott gerecht ist und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Gigantisch, riesig, groß. Wer in einem Bergtal steht und die Größe der Berge sieht, bekommt ein Gefühl davon, wie groß Gott ist. Und wenn man dann auf der Bergesspitze steht und weit sehen kann, dann wird dieses Gefühl nochmal verstärkt. Gott, der Herr der ganzen Schöpfung. Amen dazu. Zweitens, der Blick auf die Welt, das Ende der Götzen und Götter. Beschämt werden alle stehen, die Götzenbilder verehren, die sich mit Stolz auf ihre falschen Götter berufen. Alle Götter werden sich vor Gott niederwerfen. Warum dieser Abschnitt über die Götter, Götzen und Götzenverehrer mitten in so einem schönen Lobpsalm? Weil immer, wenn Gott der König ist, geht es um das erste Gebot für uns als Menschen. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, wenn wir bei Gottes Lob sind, sind wir auch bei unserem Leben. Und die Frage, was bestimmt unser Herz, an wem orientieren wir uns? Dass der Kampf, der heute geschieht, geschieht nicht in irgendwelchen äußeren Regionen, er geschieht in unserem Herzen, auch in unserem Herzen als Christen, dass wir uns täglich neu fragen, wem gehört mein Herz? Und es möge Gott gehören. Götter und Götzen sind Mächte, die Menschen beherrschen und mitunter folgen ihnen die Menschen freiwillig. Das können aber auch nicht personale Mächte sein, wie Geld und Besitz. Selbst nicht vorhandenes Geld kann zum Götzen werden, was das Handeln bestimmt. Und wir merken gerade auch in der Wirtschaftsgeschichte, wie auch die Gier das Denken bestimmt. Also auch Menschen können Götter sein. Als die Christen damals bekannten, Jesus Christus, Kyrios, Jesus ist der Herr, war das ein gutes Bekenntnis. Es hat aber maximalen Ärger hervorgerufen, weil dieser Begriff Kyrios nicht einfach nur Übersetzung für Herr ist, sondern das war der Begriff, den der Gottkaiser für sich gewählt hat, um zu sagen, ich bin der Gott. Und die Christen haben gesagt, Jesus ist der Herr. Und das hat ihnen ziemlich viel Ärger eingebracht. Und ja, das war die Herausforderung, aber sie haben es bekannt. Heute würde man diese Menschen, die sich wie Götter gerieren, Autokraten nennen. Das ist so im Moment der Begriff, der damit verbunden wird. Wie können Sie jeden Tag in der Zeitung lesen? Und dann gibt es aber auch nicht personale Mächte, der Zeitgeist. Es gibt nicht den Zeitgeist, es gibt mehrere. Und die sind genauso gefährlich, weil wir an dem Punkt besonders achtsam sein müssen. Wenn ein Politiker oder ein Machthaber sich daneben benimmt und man einigermaßen gesunden Verstand noch am Start hat, dann sieht man, der ist plemplem oder der geriert sich wie ein Gott, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber mit den Zeitgeistmächten, das ist etwas differenzierter und da müssen wir aufpassen. Ein Zeitgeist, der hinter diesen Autokraten steht und uns alle betrifft, ist autoritär. Autoritär. Man findet ihn vor allen Dingen bei den Isten, also Extremisten, Links- und Rechtsextremisten, Islamisten. Aber es gibt einen Trend zum autoritären Denken und Handeln auch im menschlichen Miteinander. Ich möchte das mal so beschreiben. Dort, wo jemand die eigene Meinung absolut setzt, wo man einen Andersdenkenden diffamiert, sodass man gar nicht über seine Meinung diskutieren muss, wo Kompromissbereitschaft als Schwäche gesehen wird, wo Ideologien die Freiheit angreifen, wo man Menschen nicht mehr gewinnen und überzeugen will, sondern bevormundet, da ist ein gesellschaftliches Klima, das autoritär ist. Das ist wirklich bitter, weil wir leben in einer Zeit, wo sich Menschen innerhalb kürzester Zeit selbst radikalisieren können. Und das hat immer damit zu tun, dass man sich selbst überschätzt, selbst überheblich denkt und radikalisiert. Auch der Staat macht bei dieser ganzen Geschichte mit. Ein Beispiel: In der Ampelzeit wurde der Paragraph 188 ins Strafgesetzbuch aufgenommen, der die Politikerbeleidigung unter Strafe stellt. Finde ich gut. Politikerbeleidigung sollte nicht sein. Nun muss man gucken, was daraus gemacht wird. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, Habeck, der schon länger nicht mehr in der Macht war, wurde Schwachkopf genannt. Das bedeutet, dass dieser Typ, der das gesagt hat, eine Hausdurchsuchung über sich ergeben lassen musste, vor Gericht kam und da verurteilt wurde, weil er Schwachkopf gesagt hat. Ich würde sagen, Satire. Gerichte können sich dann auch mal gerne widersprechen. Irgendwann hat jemand ein Gericht gesagt, wenn man Habeck einen Idioten nennt, ist das keine Beleidigung. Mein Gefühl sagt, das wäre eine Beleidigung. Oder es geht noch bizarrer. Kürzlich wurde jemand verurteilt zu 30 Tagessätzen, weil er Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin MacPom, eine Märchenerzählerin genannt hat. 30 Tagessätze, der hat gar keinen Bock zu bezahlen und musste 30 Tage ins Gefängnis. Viele der Politiker haben hunderte von Verfahren laufen. Und ich finde, der autoritäre Duktus dahinter, der stört mich. Die müssen eine Menge aushalten. Und wenn es um echten Hass und Hetze geht, muss man dem entgegentreten. Aber hier wird systematisch Meinungsfreiheit eingeschränkt. Und auch das ist Zeitgeist. Wie gehen Menschen damit um? Sie ziehen sich zurück ins Private. Das tun wir alle. Wir haben unsere Blase, die haben alle die gleichen Meinungen, da kann man sich gut miteinander klären. Man zieht sich zurück. Aber letztendlich ist es eine Unterwerfung unter den Zeitgeist. Als Christ bekennen wir, dass Jesus der Herr ist, dass er stärker ist als alle Götter und Mächte und dass sich vor ihm einmal alle Knie beugen werden. Wichtig ist, dass uns das hilft, dieser Glaube im Alltag, wie wir ihn heute erleben, damit umzugehen. Das heißt, der Glaube auf Gott, die Konzentration auf Jesus, bringt uns in einen Abstand zum Zeitgeist. Er ermöglicht uns, unsere Rolle zu überdenken und zu sagen, was will ich eigentlich? Dabei können Christen zu völlig politisch unterschiedlichen Anschauungen geraten. Und der Gag ist aber, dass wir uns dann durch nicht auseinander dividieren, sondern zurücktreten und sagen, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir haben einen Herrn, Jesus Christus, und dem dienen wir gemeinsam. Und dann können Christen, die ziemlich kontrovers miteinander, die kontrovers denken, gut miteinander umgehen. Also als Christen haben wir die Chance, etwas aus Gottes Perspektive anders zu sehen. Aber dazu brauchen wir Hilfe, wir brauchen Klarheit des Heiligen Geistes und wir müssen immer wieder darum kämpfen, Jesus in die Mitte unseres Herzens zu stellen, um hier klar zu bleiben. Heißt das, dass wir uns völlig rausziehen? Das ist die falsche Richtung. Bürger des Reiches Gottes zu sein, ist keine Ausrede. Was können wir tun? Unsere Kraft ist klein. Also erstmal versuchen wir, cool zu bleiben und uns nicht in die Extreme ziehen zu lassen. Wir glauben wir politischen Heilsversprechen nicht und bleiben skeptisch. Wir beten für diejenigen, die politische Verantwortung tragen. Sie brauchen nötiger denn je unser Gebet, weil die oft nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich weiß auch nicht, was ich ihnen empfehlen soll. Deswegen brauchen sie Klarheit von Gott. Wir beten, dass Gott allem Bösen wehrt. Und vor allen Dingen beten wir, dass Jesus zum Zug kommt. Die Welt braucht mehr Jesus. Das ist das, was uns retten kann, uns als Christen und uns als Welt. Und deswegen sollten wir uns nicht zurückziehen, nicht in den politischen Kampf stürzen, sondern in diese Botschaft, wir brauchen mehr Jesus. Mehr Demut über eigene Sünden, weniger Selbstgerechtigkeit, mehr Liebe und Gnade, mehr Umkehr zu Gott. Wir treten für Freiheit ein, die andere nicht im Blick haben, Religionsfreiheit zum Beispiel. Wir sollen uns an die Seite von Menschen stellen, die von allen Seiten verachtet werden. Das sind in unserem Volk gerade besonders die Juden. Also, wer Jesus als den Herrn hat, lebt in dieser Welt, aber er lebt anders. Und der Vers, der hier uns hilft, denn du, Herr, bist der höchste Herrscher über die ganze Erde, hoch erhaben bist du über alle Götter. Und das ist eine Tatsache, auch wenn man es nicht sieht. So, drittens kommt der Blick auf uns, unser Leben als Christen in dieser Welt. Zuspruch und Anspruch in diesen Versen vereinigt. Ihr alle, die ihr den Herrn liebt, verabscheut das Böse. Er bewahrt das Leben derer, die sich treu zu ihm halten. Aus der Gewalt der gottlosen Verbrecher wird er sie retten. Ja, wer Gottes Willen tut, über dem wird das Licht aufstrahlen und Freude wird alle erfüllen, die von Herzen aufrichtig sind. Freut euch über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt. Unsere Aufgabe, Gottes Willen tun. Das Liebesgebot fasst alles zusammen. Gott lieben, seinen Nächsten wie sich selbst und die Feinde. Ich sage auch immer in der Ehe, wenn das mit der Liebe nicht mehr klappt, gibt es immer noch die Feindesliebe. Lies, es bleibt Liebe. Das ist der Weg daraus. Verabscheut das Böse. Luther schreibt hier, hasst das Böse. Das ist ein Irrweg, den viele Christen gegangen sind, in die sie meinen, sie müssten die Bösen hassen. Das steht hier gar nicht. Wir sollen das Böse hassen. Wir sollen nicht Menschen hassen, sondern das Böse. Und wir sind ja bei dem Bösen nicht so sehr, sind sehr schnell bei den anderen, wo wir wissen, die tun gerade Böses. Und wenn Jesus sagt, hass das Böse, geht es in unser Herz zu fragen, wo stehe ich eigentlich? Wo muss ich bei mir mich dem Bösen gegenüber abgrenzen? Sünde beginnt im Herzen, Misstrauen gegenüber Gott, indem ich meine, das Recht, dies oder jenes zu tun zu können. Ich öffne Gott mein Herz. Und da sind wir wieder bei dem Psalm. Ich sage Gott, wo ich Böses spüre, möchte, fühle und ich halte es ihm hin. Ich halte ihm meine Pläne hin und wünsche mir, dass er mich leitet und mich korrigiert. Ich lege alles vor ihn aus, was mich belastet, was mich verletzt, wo ich mich schäme, meine Wut, meine Trauer. Ich lasse Gott mein Herz prüfen, bitte um Vergebung und Kraft zum Lieben. Und wisst ihr, was dann passiert? An den allermeisten Punkten, wenn ich so ehrlich bin mit Gott, und das kann man auch an dem Psalm lesen, passiert plötzlich etwas, was wir nicht in der Hand haben. Deswegen passiert es leider auch nicht immer, aber dass plötzlich Frieden im Herzen ist. Dass ich merke, in all meiner Zerrissenheit, in all dem, was ich gerade lebe und nicht lösen kann, ist Frieden da. Der Friede, der über allen Verstand hinweggeht. Das heißt, in dem Moment sehe ich wieder Licht in meiner Dunkelheit. Und das ist der Weg, der dann zur Freude führt. Es gibt kein Rezept, um Freude zu erzeugen. Diese Freude ist nicht grundlos, aber sie ist aus unserem Blick grundlos, weil sie unabhängig davon ist, wie es uns geht. Es gibt nämlich einen Grund zur Freude. Freut euch über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt. Freut euch über den Herrn. Damit sind wir bei Gott, dem König. Gott ansehen, seine Größe wahrnehmen. An Gott glauben, ihm vertrauen, auch wenn es schwer fällt. Auf ihn hoffen, ihn lieben und ihn loben. Immer mit Liedern und mit Taten. Alles, was ihr tut, alles im Alltag, tut es für Jesus, damit lobt ihr Gott. Tut das, was getan werden muss, aber tut es für Jesus und gewinnt dadurch Luft zum Atmen und innere Unabhängigkeit. Wenn wir so leben, dann haben wir einen Grund, Gott zu loben. Gott ist da. An dem sollen wir uns freuen. Er ist in jeder Situation da. Und diese Freude gilt auch dann, wenn es von außen her so aussieht, als ob ich eigentlich die ganze Zeit heulen müsste. Gott bricht uns die Bahn, dass diese Freude da ist. Und diese Freude bewirkt etwas. Wir wenden uns dem Leben zu. Wir haben Kraft, Probleme anzugreifen. Wir haben Kraft, Wege zu gehen, die uns schwerfallen. Wir haben Mut, hinzugehen zu Menschen, die wir sonst gemieden hätten. Also komm in sein Licht, lebe in seinem Licht, dann ist die Freude nicht weit, sie wird sich Bahn brechen. Nicht immer fühlbar und deutlich, aber an vielen Stellen so, dass man merkt, man hat eine gewisse Grundheiterkeit, die völlig grundlos ist, aber ihren Grund in Gott hat. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Ich lade ein zu einem Moment der Stille, in der jeder für sich Gott eine Antwort geben kann. Lasst uns so beten. Jesus, du bist der Herr der Welt. Alle werden sich einmal vor dir beugen. Das ist unsere Hoffnung. Du bist der Herr der Welt schon jetzt, indem wir dir folgen. Indem wir dich Herr sein lassen über unser Leben, indem wir nach deinem Willen leben. Ich danke dir, dass du gleichzeitig unser Freund und Bruder bist, der uns zur Seite steht, der uns Klarheit schenkt in den vielen Herausforderungen unseres Alltags. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist in uns wirkst, uns Impulse gibst, uns Klarheit schenkst dort, wo wir sie besonders brauchen. So bitte ich dich, dass du mit uns gehst in diese kommende Woche. Amen.